Guten Morgen miteinander. Gestern durfte ich in der Jungschar mit dabei sein. Ich bin eingeladen worden, für dort hier mal einen Nachmittag mit ihnen zu verbringen und auch die Andacht zu halten. Und ich habe mich riesig gefreut, einfach an der Jungschar. Das ist so eine coole Truppe. Es waren etwa 25 Kinder, top motivierte Leiter. Und das hat mich einfach unglaublich ermutigt. Und ich habe dort hier eine bekannte Geschichte gehabt, die Andacht, die ich heute Morgen auch hier möchte mit euch durchgehen. Also die Jungschar Kinder haben, die können jetzt dann nachher daheim Mittagstisch mit ihren Jungschärlern nachher darüber reden, wie man das umsetzen könnte und welche Sachen ihnen aufgegangen sind. Und für die anderen ist es jetzt einfach Neuland. Aber es ist natürlich nicht einfach die Andacht von gestern. Ich habe es schon versucht zu adaptieren auf die Erwachsenen. Nicht, dass ihr da falsche Gedanken habt. Aber gewisse Punkte kommen natürlich schon vor. Es geht letztendlich um tragfähige Freundschaften. Und das wünschen wir ja uns alle zusammen. Tragfähige Freundschaften. Und Geschichte, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Und im Markus-Evangelium, im Kapitel 1, ist ja schon die Rede, wie Jesus eigentlich unterwegs ist, wie er Wunder tut in Galiläa, auch in Kapernaum, aber nachher so viele Leute sich anfühlen, um ihn scharen. Er macht ein Wunder, zum Beispiel in Kapernaum, er heilt die Schwiegermutter von Petrus, das heisst, Petrus war verheiratet, einfach das normal zu sagen, wenn er doch eine Schwiegermutter hat. Aber auf jeden Fall hat er dort hier die Schwiegermutter und dann bringen sie ganz häufig Kranke zu ihm, es geht etwas. Oder? Es ist genau das, was wir vorhin im Lied gesungen haben, in unserem Monatslied, dass Jesus ein Wunderheiler, einer ist, der wirklich eine unglaubliche Allmacht hat und das auch gezeigt hat. Und dann ist er eine Zeit lang, muss er sich ein bisschen zurückziehen und kommt dann wieder auf Kapernaum zurück. Und es spricht sich in Windeseile, steht im Kapitel 1, in Windeseile hat sich das umgesprochen, wo Jesus sich auch aufgehalten hat. Das ist wie ein Lauffeuer gegangen und dann hat man gewusst, aha, jetzt ist er wieder in unserem Dorf, hier in Kapernaum. Und auch gerade ist klar gewesen, in welchem Haus das er ist. Und augenblicklich sind mega viele Leute, die sich dort eingefunden haben. Und dann, während er predigt, das Wort verkündigt, wird ein Gelähmter hergebracht und sie wollten mit dem Gelähmten zu Jesus wollen und es war so ein Gedränge gewesen. Man muss sich das vorstellen, oder? Wir wären hier Pumpe voll und von außen wären einfach die Leute, die würden anstehen, wir müssen da hier die Fenster rausnehmen, dass die Leute noch reinschauen könnten. So ein Gedränge, sie sind nicht durchgekommen. Und dann haben sie über ihm das Dach abgedeckt, wo Jesus sich befunden hat und haben eine Öffnung gemacht und er gelähmt runtergelassen. Und Jesus schaut ihren Glauben an und sagt zu dem Gelähmten, den sie hier runterlassen, dir seien deine Sünden vergeben. Und da sind Schriftgelehrte und Pharisäer rum und die haben einen riesen Ärger in sich, dass Jesus das sagt, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Und sie sagen sich, das ist Gotteslästerung. Und Jesus erkennt das und sagt zu ihnen, was macht ihr eigentlich für Gedanken? Was geht eigentlich in euch vor? Jesus weiss alles, Jesus weiss auch unsere Gedanken. Und er sagt, was ist eigentlich leichter, zum Gelähmten zu sagen, dir seien deine Sünden vergeben oder zu ihm zu sagen, stang auf, nimm deine Matte, sei wieder gesungen und gang. Und damit ihr seht, dass ich die Vollmacht habe und wir sehen, warum das Jesus geheilt hat, warum das Jesus so grosses da hat, das wird hier deutlich gesagt, damit ihr seht, dass ich der Sohn Gottes, der vollmächtige Messias bin, darum, nimm deine Matte und gang. Und die Menge, und plötzlich bildet sich eine Gasse, was sich vorher nicht gebildet hat. Und er geht raus und die Menge ist außer sich und preist Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen. Es geht in diesem Text innen letztendlich eben um die tragfähige Freundschaft, hilfsbedürftige Mitmenschen zu Jesus zu tragen. Das sehe ich als Hauptaussage in diesem Text innen, wo wir lernen können. Und wenn wir so einen Text haben und anschauen, dann wollen wir zuerst mal die fünf Freunde anschauen. Und ich sage mal, es sind fünf tragfähige Freunde gesehen. Vielleicht denkt ihr jetzt, nein, das sind nur vier tragfähige gesehen. Nein, es hat der fünfte auch gebraucht. Weil der hat auch müssen tragfähig sein. Tragfähig nämlich in dem Sinn, das sage ich mir schon vorweg, dass er müssen bereit sein, sich zu tragen. Und das gehört eben auch dazu. Und wenn wir über tragfähige Freundschaften reden, dann reden wir einerseits über solche, die bereit sind, mitzutragen, wenn jemand hilfsbedürftig ist, aber auch solche, die sich Löhle tragen, die bereit sind, auch das zu teilen und mitzuteilen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie einfach merken, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin ermüdet. Da reden wir nicht nur, und ich möchte das bereits schon mal anwenden auf uns, von Menschen, die Jesus nicht kennen, die sind auf jeden Fall tragfähig, die sollen wir zu Jesus tragen. Aber es können durchaus auch Geschwister, die Glaubensgeschwister sein, die im Glaubensleben ermüden und fallen. So steht es im Wort Gottes. Und dann brauchen sie Glaubensgeschwister. Dann braucht es Gemeinde, die auch mithilft, zu tragen. Das einfach schon vorweg, einfach von der Anwendung her. Hier wird der Gelähmte zu Jesus gebracht, vier haben ihn getragen und sie haben mit ihm zu Jesus wollen gehen. Es war ein hilfloser, ein kraftloser Freund gewesen. Er kommt nicht mehr auf die Füße, aber er lässt sich tragen. Schaut, wir leben in einem Land mit bald 9 Millionen Einwohnern. Und auch in unserer Gegend, auch in der Region Emmental, auch wenn es hier viel Fromme hat, gibt es ganz viele Menschen, die sind eigentlich hilflos und kraftlos. Warum? Weil sie Jesus nicht kennen. Weil sie verloren gehen ohne Jesus Christus. Und Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Das ist letztendlich das, was er ganz klar gesagt hat. Das war sein Ziel gewesen. Und es gibt Menschen, die kommen nicht mehr auf die Füße. Und ich sage es noch einmal, es gibt auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die kommen nicht mehr auf die Füße. Für die ist das Lied vielleicht, ja, Jesus ist der Wundervollbringer oder Heiler und so. Ja, ich spüre von dem nichts. Ja, ich bete ja auch um Heilung. Ich bete auch um Gottes Eingreifen in meiner Ehe oder in meiner finanziellen Situation und so weiter. Aber ich merke es nicht. Und das Lied, das gefällt mir insofern so gut, weil es dort hier drinnen eben auch steht, er ist auch dann am Wirken, wenn wir es nicht fühlen und wenn wir es nicht sehen und das Vertrauen zu haben. Und das sehen wir jetzt eigentlich gerade auch bei diesen vier Freunden, Anfang mal, dass es manchmal eben nicht gerade auf Anhieb so klappt. Das sind vier vorbildliche Freunde und sie schließen sich zusammen zu einer Lastentraggemeinschaft. Ich weiss nicht, wie das genau gegangen ist, aber ich kann mir vorstellen, da hat Anfang der Eind gesehen, wow, da läuft etwas im Dorf, wo gehen die alle her? Und er fragt, was ist los? Ja, wir gehen dort hier zu dem und dem Haus, Jesus ist wieder im Dorf. Und dann realisiert er, ja, wir haben doch einen guten Freund, der ist vielleicht ein bisschen abseits am Stadtrand gewohnt. Das war in der damaligen Zeit so ein bisschen so. Die krank waren, die irgendetwas ein Gebrechen hatten, die waren ja eigentlich auch von Gott verlassen. Die müssen wahrscheinlich auch irgendetwas Böses gemacht haben. Auf jeden Fall sagt er sich, nein, den holen wir, den bringen wir jetzt zu Jesus. Aber alleine schaffe ich das nicht. Und dann geht er beim ersten vorbei und der ist vielleicht gerade im Garten am Arbeiten. Ja, aber komm, das ist die Chance. Also, dann komme ich halt mit. Der andere hat irgendwie noch gerade ein Shootmatch schauen. Und der dritte hat irgendwie gerade noch ein Feierabendbierchen geniessen. Und endlich mal einfach Ruhe ausruhen nach der Arbeit. Aber tatsächlich, sie fingen sich in einem. Und zwar, wir gehen zu unserem Freund und wir bringen ihn zu Jesus. Das ist die Chance. Und nur Jesus ist die Chance. Und sie sind zu diesem Sondereinsatz bereit. Und sie kommen zu ihm und vielleicht hat er sich zuerst schon noch ein bisschen gewehrt. Ich möchte mich aber so reinbeamen. Ich weiss nicht, wie ihr es hört, wenn ihr solche Geschichten hört in der Bibel, dann möchte man sich reinbeamen. Und dann möchte man das, ach, ich möchte das miterlebt haben. Ich möchte auch dabei gewesen sein. Und darum geht mir manchmal die Fantasie ein bisschen durch, oder? Aber ich stelle mir es vor, es ist ja sehr sachlich geschrieben, aber wir müssen uns ja einen Zusammenhang vorstellen können. Aber sie sind auf jeden Fall zielorientiert, das auf jeden Fall. Und das Ziel ist klar, Jesus. Das Ziel ist ganz klar gegeben, wir wollen jetzt zu Jesus gehen mit diesem Freund und wir wollen ihn zu Jesus bringen. Und sie vertrauen darauf, dass der Jesus der kann helfen. Der hat die Macht. Der hat sie schon x-mal jetzt bewiesen. Das ist der helfen kann. Wir fragen uns, glauben wir, haben wir das Vertrauen, dass wir können und sollen Menschen zu Jesus bringen, weil er die einzigste Chance ist. Selbst für Glaubensgeschwister, die nicht mehr mögen, sie sollen wieder zu Jesus finden. Manchmal werden sie irgendwann als Seelsorger oder irgendwo hergebunden und werden fast abhängig gemacht von dem. Aber Menschen sollen zu Jesus gebracht werden. Und Jesus Christus will ihnen wieder auf die Beine helfen. Und das soll unser Ziel sein. Und das haben sie, den Glauben, das Vertrauen, haben sie. Und das zeichnet sie aus. Aber dann, ich stelle mir die vor, die haben geschwitzt, oder? Wir haben gestern mit den Jungschärlern das auch gemacht, hier aussen, auf einer Matte. Aber wir haben das Kleinste und das Geringste genommen, das auf die Matte gelegen ist. Aber die haben gedreht, 10, 20, 30 Meter höchstens. Und vielleicht haben sie geschwitzt und die Arme sind länger und länger geworden. Aber die tragen hier einen. Ein erwachsener Mann durch die ganze Stadt durch. Und ihre Arme werden länger und länger und es ist heiß und sie schwitzen und sie haben vor allem auf etwas verzichtet. Und dann erleben sie Widerstand. Dann kommen sie bei diesem Haus an und auch Schreck und Graus kein Durchkommen. Es ist scheinbar kein Durchkommen. Da sind so viele Leute auch rund um die Hütte herum, dass sie nicht durchkommen. Und ausgerechnet die fromme Masse steht da, regungslos auf ihren Standpunkt. Ich versuche, ein bisschen bildlich zu reden. Ungerührt. Ich kann mir vorstellen, hey, bitte machen Sie doch Platz, dass wir durchkommen. Aber die bleiben einfach stehen. Nein, sie möchten den besten Platz haben. Sie möchten ja auch etwas sehen, oder? Und die Hilferufe, die stören um und die verhallen. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ja, und das muss man sehen, das war der Hintergrund in der damaligen Zeit, wenn einer blind oder gelähmt oder so ist, dann ist ja das eine Strafe Gottes gewesen. Der muss jetzt einmal nicht kommen, da hier, und noch stören. Der hat wahrscheinlich etwas verbockt, selber die Schuld. Oder? Mit dem müssen sie sicher jetzt nicht noch durch. Machen wir sicher nicht Platz. Wir kennen es doch alle zusammen. Das wäre, noch ein bisschen Verkehrskunde auch noch in der Predigt, das wäre das Richtige, wenn es einen Stau hat. Wir kennen, wenn man im Stau ist, wenn man in einer Schlange steht, es kann entweder sein, dass man vorne drängeln will. Das sind dann meistens die Dörfer, die da noch mit durch wollen. Selber bin ich auch mal Dörf gefahren. Aber wir sollten Rettungsgasse bilden. Und eigentlich müssen wir doch erwarten, hey, die Leute wollen doch die schon sehen, dass die da mit ihrem gelähmten Freund kommen und dass die ihn da herschleppen. Dann machen wir doch Platz, oder? Dann gehen wir einen Schritt zur Seite und dann werden die hier durchkommen. Aber scheinbar ist da kein Durchkommen. Scheinbar ist es so. Kein Durchkommen. Der Rettungseinsatz scheint im Sand zu verlaufen. Alles für Katz gewesen. Aber wisst ihr, tragende Liebe sehe ich hier bei diesen Freunden. Eine tragende Liebe, die eben nicht so schnell aufgeht, sondern die dranbleibt. Manchmal, wenn es nicht gerade klappt, bei uns, im Gebet Oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass wir Menschen zu Jesus tragen können. Einerseits, dass wir ihnen von Jesus erzählen, ihnen sagen, wie Jesus uns geholfen hat, warum das wir glauben, das ist mal ganz sicher etwas ganz Wichtiges. So können wir Menschen zu Jesus tragen. Aber wir können sie ja auch einladen. Wir können sie einladen zu einem Gottesdienst. Wir können sie einladen zu einem Mannentreff, zu einem Frauentreff. Wir können sie einladen in einen Hauskreis. Wir können sie einladen zu einem Gästegottesdienst. Wir haben jetzt die Top-Möglichkeit für die Kinder zum Beispiel. Sie einladen für Kivo. Das ist so eine gute Möglichkeit. Und ich wünsche mir, letztes Jahr waren es ja gegen 70, 80 Kinder, die an einem Nachmittag hier waren. Ich wünsche mir, dass das ja mehr sind. Warum? Dass wir einfach Zahlen aufweisen können. Nein, dass Kinder von Jesus Christus gehören. Dass sie hören, dass Jesus Christus unser Heiland und Retter ist. Dass er ein mächtiger Gott ist. Dass es sich lohnt, sich an ihn herzuwenden. Nicht einfach, dass sie coole Nachmittage haben. Das auch. Das werden sie auch haben. Und auch das Feeling, das wir vorhin gehört haben, das geht ja den Leiter auch genau um das. Und da haben wir Möglichkeiten, jetzt Möglichkeiten, einfach Menschen, oder jetzt in diesem Fall Kinder, einzuladen, zu Jesus herzuführen und für sie zu beten, sie zu Jesus herzubeten. Und sie sind opferbereit und Liebe macht auch unglaublich erfinderisch. Oder? Da stellen wir einfach die vier Freunde vor, wenn da hier die Gasse, die Rettungsgasse nicht auftut. Wir lesen das, die überlegen sich auch, was machen wir jetzt? Kehren wir um? Drängeln wir vor, das geht nicht? Oder kehren wir einfach um? Oder? Es hat sich nicht gelohnt, es war nicht dran gewesen. Aber sie sind erfinderisch und sie sind risikobereit. Wir lesen in der Bibel, und das ist ein wahrer Bericht, die steigen bei dem, in der damaligen Zeit war es so, immer noch eigentlich, im Orient, die Flachdeckhäuser und die Dächer, die sind ja nicht so massiv gebaut wie unsere Dächer, sondern aus Lehm, aus Lett und dann irgendwie ein bisschen Schilf und Stroh, den man da miteinander verpappt hat und dann Holzbalken und das Ganze irgendwie eine Konstruktion gemacht hat. Sie sind auf jeden Fall so risikobereit, dass sie bei Jesus aufs Dach steigen. Und sich der Vorwurf einhandeln vor einer Gottesdienststörung. Das wird bis auf den heutigen Tag auf der ganzen Welt gelesen in der Bibel. Eine Gottesdienststörung. Und das hat auch damals die Runde gemacht. Darum ist es ja auch aufgeschrieben worden von Markus. Das hat die Runde gemacht, was die da hier gemacht haben. Das war nicht so alltäglich gewesen. Dass die dem aufs Dach steigen und dann schlussendlich, und das sehe ich ein Stück weit, eben nicht aufgeben, so schnell, sondern bohren, bis sie bei Jesus sind. Bis sie sich bei Jesus vor die Aufmerksamkeit auch von Jesus haben. Und dann tun sie sich noch etwas anderes einhandeln. Der Vorwurf von einem Dachschaden. Und das ist auch wieder bildlich gemeint. Einerseits bildlich, andererseits wortwörtlich. Ein Dachschaden. Die müssen sich ja auch gefragt haben, hey, was machen wir eigentlich hier? Was machen wir da hier eigentlich? Mit dem. Hier, kennst du den, der hier wohnt? Wir machen dem einen Dachschaden. Jemand muss für diesen Schaden aufkommen. Irgendjemand muss blechen. Die Leute werden reden über uns. Da werden uns den Vogel zeigen. Schwind's euch eigentlich. Was habt ihr da hier gemacht? Aber dann müssen wir uns die Situation vorstellen. Ich habe schon ein paar Gottesdienststörungen erlebt. Vor allem auch bei der Zeltmission. Einmal, wo einer während der Veranstaltung reinkam, mit Trommeln und so weiter. Die kleineren Gottesdienststörungen in ihrer Gemeinde, die ich erlebt habe, ist, dass einer einfach dazwischen ruft und nicht einverstanden ist. Oder einmal ein riesen Meierkäfer, der für Aufregung gesorgt hat. Wo rumgebrummt ist. Und ich kann mir vorstellen, die Frauen, wenn da hier der Meierkäfer in die Nähe kommt. Aber das war auch eine Gottesdienststörung, oder? Das bröselt ja zuerst mal oben runter und dann kommt vielleicht ein bisschen Lehm oben runter. Das wird so sein. Also das kann gar nicht anders sein. Und dann habe ich mir noch überlegt, ja gut, wenn du anfängst, eine Dachkonstruktion rumzubasteln, dann wird es auch plötzlich instabil, vielleicht stürzen wir dann alle zusammen runter. und eben die Unkosten. Aber die sind einfach bereit. Die sind bereit, gehauen oder gestochen. Warum? Warum nehmen die so viel Risiko in Kauf, auch dass man sie als solche Spinners bezeichnet? Und das kann auch uns passieren. Ja, weisst du, also, sind das nicht die Märchen, die du da glaubst? Du, für das gehst du einen Sonntagmorgen in die Kirche und ein Gebet zu oben und hey, hallo? Und dann, besonders dann, wird es dann brisant, ist es dann vielleicht mehr wieder der Vorwurf von einem Dachschaden, wenn wir dann noch Sachen aufzeigen in unserer Gesellschaft, wo die Bibel sagt, das ist nicht richtig. Und wir sagen, wir wollen das nicht leben und wir sehen das auch nicht, wir unterstützen das auch nicht bei einer Abstimmung oder so. Und dann ist es dann vorbei mit nur, ja, ihr seid ein bisschen Spinner, oder? Dann kommt dann plötzlich blanker Hass entgegen. Ablehnung und vielleicht sogar Ausgrenzung. Und vielleicht haben wir dann noch ganz andere Kosten zu tragen, plötzlich. Aber ich sage es noch einmal. Sie sind einfach glaubend. Und warum sehen wir das ganz deutlich? Jesus schaut durch. Ich sehe also hier mal die verschiedenen Augenpaare, die oben runterschauen. Wenige. Und Jesus schaut durch. Eigentlich passt das, was der Theo vorhin gesagt hat. Ich sehe nicht nur den blauen Himmel. Den blauen Himmel und die Wölkli, die haben sie auch gesehen. Aber sie sehen da hier die Augenpaare, die glaubend oben runterschauen. Vertrauend. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Stellvertretend glauben. Und ich möchte es uns sagen. Haben wir stellvertretende Glauben für Glaubensgeschwister, die vielleicht schon seit langem nicht mehr auf die Beine kommen? Wo vielleicht genau sagen, ich merke gar nichts von dieser Nähe, von dem Wirken von Gott. Oder denken wir, ja, wahrscheinlich stimmt schon etwas nicht mehr. Wir müssen mal gewisse Sachen in die Ordnung bringen oder so. Oder haben wir stellvertretende Glauben für die, dass wir sie zu Jesus bringen im Gebet, in der Ermutigung? Stellvertretend, Jesus sieht zuerst mal den stellvertretenden Glauben von denen. Und er freut sich riesig darüber. Und schon nur wegen dem handelt er hier, das steht hier. Jesus gibt weit mehr als erwartet. Es gibt eine wertschätzende Reaktion auf das Vertrauen und auf den Einsatz von diesen vier Freunden. So steht das da hier. Ich sage nicht, wir können stellvertretend Leute in den Himmel bringen. Nicht, dass er mich hier falsch versteht. Das geht nicht. Und das Gebet nach dem Tod und so weiter. Von dem rede ich hier gar nicht. Aber dass wir für Menschen glauben und vertrauen und sie im Gebet oder vielleicht eben einladend zu Jesus herführen und mit Jesus in Kontakt bringen. Und Jesus freut sich. Und Jesus wird eine Reaktion zeigen, das sehe ich hier. Eine Reaktion zeigen auf den unglaublichen Einsatz, den die hier bringen. Auf die Opferbereitschaft und vor allem auf das Vertrauen, das sie haben. Das Vertrauen, dass Jesus jetzt hier kann und wird handeln. Und Jesus schaut durch und sieht den Glauben, den Vertrauensvoll, den Wunsch in den Augen von diesen vier Freunden, dass jetzt etwas passiert für ihre Freunde. Und dann kommt's. Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, oder? Hauptsache, er macht ihn gesund. Und jetzt passiert, und darum schreibe ich hier oben drüber, Jesus gibt weit mehr als erwartet. Weit mehr als erwartet. Hauptsache gerettet. Hauptsache ist gerettet. Es geht nicht Hauptsache gesund, sondern es geht um die Hauptsache gerettet sein. Er sagt zu dem Menschen, der hier oben runtergelassen worden ist, wo sich die Freunde so sehr eingesetzt haben, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich stelle mir vor, die Gesichter da oben sind lang geworden. Was? Und Gesichter in der Menge sind auch lang geworden. Und vor allem Gesichter in der ersten Reihe sind lang geworden. Es geht hier um eine bestätigende Zugabe, die Jesus gibt. Und das war eigentlich nur die Zugabe gewesen. Eigentlich war ganz etwas anderes gewesen. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, geht es um eigentlich etwas ganz anderes als zuerst gerettet. Zuerst gerettet. Es hocken da einige Schriftgelehrte Und innerlich, es heisst innerlich, hat es, boah, hat es angefangen zu brodeln. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Das wissen sie, das steht so im Wort Gottes. Und sie haben ja nicht erkannt, dass Jesus Gott ist, der Sohn Gottes. Aber Jesus erkennt ihre Gedanken, wie er alle Gedanken kennt. Alle Gedanken. Und er sagt, hey, dass ihr es wisst, ich bin der Sohn Gottes und ich habe Vollmacht, hier Sünden zu vergeben. Und darum beweise ich euch das. Und so ist sie auch schon in den alttestamentlichen Propheten geschrieben gewesen. Das ist ja nichts, wenn er nachher die Bestätigung der Propheten, dass er der Messias ist, dass er Wunder tut, dass er Gelähmte heilt und Blinde sehend macht. Und darum sagt er zu dem, steh auf und nimm deine Matten und gang nach Hause. Und er nimmt auf und jetzt bildet sich die Rettungsgasse, jetzt, was ihnen nötig ist. Ich finde die Geschichte so unglaublich interessant und spannend und lehrreich für uns. Mein Sohn, dir seien deine Sünden vergeben. Bei Jesus geht es nicht darum, und das spricht er hier an, was ist denn eigentlich einfacher, zu dem zu sagen, dir seien deine Sünden vergeben? Oder zu dem zu sagen, zu dem, der hier seit Jahrzehnten gelähmt ist, steh auf und nimm deine Matte. Und die Antwort ist ja ganz klar. Es ist ganz klar. Ich kann Ring sagen, ich kann auch zu jemandem sagen, dir seien deine Sünden vergeben. Oder? Das kann man so, das sind Worte. Aber zu jemandem zu sagen, der gelähmt ist, steh auf und gang, das ist ja schon etwas anderes. Und genau darum macht Jesus das und sagt, ja, das ist zwar das weniger Wichtige, aber ich sage es jetzt, gang. Nimm deine Matte und er steht auf. Und das zeigt mir, bei Jesus geht es nicht darum, was leichter oder schwerer ist von der Problematik her. Das ist eine ganz schwere Problematik oder eine ganz leichte Problematik. Es geht bei Jesus nicht um das. Es geht bei Jesus darum, was wichtiger ist. Und das ist der springende Punkt hier. Was ist eigentlich wichtiger? Was ist wichtiger? Und es ist wichtiger, das macht Jesus hier ganz klar, dass ein Mensch gerettet wird, dass ein Mensch Sündenvergebung hat, dass ein Mensch in den Himmel kommt. Und wenn ein Mensch in den Himmel kommt, dann hat sich das Problem von der Gesundheit irgendeinmal mit dem Tod sowieso erledigt. Aber wenn ein Mensch nicht Sündenvergebung hat, dann fängt das Problem dann erst richtig an. Dann fängt es erst richtig an. Und das ist die Thematik hier. Vielleicht machen wir uns sehr viel Gedanken über unsere Gesundheit. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Wie du, vielleicht bist du einer von diesen Gläubigen, der sagt, ich liege noch am Boden und ich wäre froh für tragfreie Freunde, die wir tragen im Gebet, die Anteil nehmen, die du dir vielleicht kannst mitteilen an vertrauenswürdige Menschen, die mit dem umgehen können. Und dann mach das und such das. Tragfähige Freunde, die für dich beten, die dich ermutigen können, die mit dir die Wegstrecke gehen. Vielleicht bist du einer von denen, der eigentlich nur sagt, ich möchte ja nur eins, dass Jesus mich gesund macht. Und dass mir endlich wieder gut geht. Und nur das ist dein Hauptproblem. Es gibt Menschen, denen ist der regelmäßige Stuhlgang wichtiger als der regelmäßige Kirchgang. Es gibt Menschen, denen ist das Fernsehprogramm und das Fitnessprogramm näher als das Gemeindeprogramm. Was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Das ist die Frage bei Jesus. Jesus sagt hier und von der Bibel lesen wir das nie, dass Gesundheit nicht wichtig ist bei Gott. Nicht missverstehen. Überhaupt nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat unsere Krankheiten auf sich genommen, damit wir in der Ewigkeit einen neuen Körper haben und keine Schmerzen und keine Leiden mehr haben. Von wegen, Gott ist unsere Gesundheit nicht wichtig. Aber nicht alles löst sich sofort und jetzt hier. Aber es geht um, was ist wichtiger. Es geht um die Ewigkeit. Schaut, die vier Freunde, also es waren fünf eigentlich, was sie ausgezeichnet hat. Die einen, die vier, glauben, dass Jesus ihrem kranken Freund und nur Jesus ihrem kranken Freund helfen kann. Und der andere, der lässt sich tragen, das lernen wir aus dieser Geschichte. Und sie nehmen das mühsame Schleppen in Kauf und sie lassen sich nicht aufhalten. Es gibt Widerstand. Wenn wir anfangen zu schleppen, dann gibt es Widerstand. Denken wir ja nicht, es gibt keinen Widerstand. Wenn wir anfangen zu schleppen, dann gibt es Widerstand. Und sie steigen Jesus aufs Dach und bohren und bohren und bohren, bis sie bei ihm sind. Und sie nehmen dafür viel Risiko in Kauf. Und Jesus macht mehr als erwartet. Jesus macht mehr als erwartet. Er reagiert auf den Glauben, auf den stellvertretenden Glauben von diesen Freunden und auf ihren Einsatz. Weil er das wertschätzen will, und er wird das wertschätzen. Und er will das Allerwichtigste tun. Heil schenken, ewiges Heil. Und damit natürlich auch ewige Gesundheit. Aber nicht immer, schon jetzt und hier. Und er hat es bewiesen, und ich sage es noch einmal, er hat es bewiesen. Vor vielen, vielen Menschen, alle Wunder und alle Prophetien, die er eingehalten hat, für mich ist Glauben nicht einfach, du musst blind glauben. Für mich ist Glauben ein Faktenglauben, weil Jesus das, was gesagt ist, Jahrhunderte von ihm, wortwörtlich alles in einer Person in Erfüllung gegangen ist. Und darum glaube ich, dass Jesus Christus der einzige Messias und Retter ist. Und das Hauptanliegen soll sein, dass wir ermüdete Menschen aus der Gemeinde zu ihm bringen und an ihn herbinden. Und auch Menschen, die ihn noch nicht kennen, zu ihm bringen. Und wir haben viele Möglichkeiten. Nicht jeder kann, was weiß ich, so der super Evangelist sein, aber wir haben tolle Möglichkeiten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die wunderbare Geschichte, die wir hier dürfen haben, wo du erlebt hast, wo die fünf Freunde einfach miteinander zu dir kommen und wie du das Wunder da hast. Und ja, Herr Jesus, lass uns nicht Pharisäer sein, die irgendwie alles umkritisieren und nur hier sind, um auf unseren Standpunkt zu stehen, sondern dass wir ein Anliegen haben, dass deine Macht und deine Kraft sich dafür weisen, dass Menschen von dir Befreiung erleben, dass Menschen in Gemeinschaft mit dir dürfen kommen, in eine ewige Gemeinschaft, dass sie dürfen gerettet sein. Und wenn es gerettet sind, die ermüdet sind, dass sie dürfen einfach auch wieder zu Ermutigung und zu Trost und zu Kraft finden, wie es du verheißen hast. Und lass du uns zu tragfähigen Freunden werden in unserer Gemeinde. Amen.